Gespenster Podcast. Eine Psycho-Thriller-Serie über schwierige Gefühle.
Folge 5. Einsamkeit.
Von Astrid Kaminski
und Serdani Bono.
Im Gespräch mit Walter Möbius und Marc Bielefeld über die Bücher 7 Wege aus der Einsamkeit und Die neue Einsamkeit.
Sprecherstimme Toni Jessen.
Ich habe häufig Patienten auch erlebt, die irgendwann zu uns kamen, nicht weil sie gesagt haben, ich werde gemobbt, mir geht's schlecht, sondern sie hatten plötzlich Krankheitssymptome, konnten nicht mehr schlafen, der Blutdruck ging in die Höhe, sie haben Herzrhythmusstörungen bekommen. Und ich habe das immer als ein sehr, sehr ernstes Zeichen gewertet, weil man weiß, dass Ausgrenzung sogar zum Tod führen kann.
Worin besteht dann also Einsamkeit? Es kommt nicht auf die Anzahl, sondern Qualität der Sozialkontakte an, darauf, wie sehr uns diese Kontakte erfüllen. Spüren wir einen Mangel, dann leiden wir unter Einsamkeit. Sie ist das schmerzhafte Gefühl, dass unsere Sehnsucht nach Bindung unbefriedigt bleibt. Wichtiger als die Anwesenheit anderer Menschen ist also Bindung. Ein Zitat aus dem Buch 7 Wege aus der Einsamkeit. So unterschiedlich und weitgreifend das Syndrom der Einsamkeit ist, es ist nicht sexy, sondern irgendwie peinlich, weil es soziale Inkompetenz signalisiert. Ein Zitat aus dem Buch Die neue Einsamkeit. Ist also Einsamkeit ein universelles Gefühl, so alt wie die Menschheit? Natürlich, das ist sie. Sie gehört zum Menschsein, ist ein Gefühl, das jeder Mensch in seinem Leben erfährt. Und doch hat sie in unserer Gesellschaft eine neue Qualität angenommen. Die Anforderungen durch unsere immer effizientere, kurzlebigere Arbeitswelt führen zu Dauerstress, zu Burnout und in die Einsamkeit. Ein Zitat aus dem Buch 7 Wege aus der Einsamkeit. Früher galten Erfahrung und Wissen der Alten als Schatz, der an die junge Generation vererbt wurde. Heute, in Zeiten der Mobilität und des rasanten Technologiewandels, werden sie als Bremsklotz empfunden, ihr Wissen entwertet. Was man brauchen kann, ist, zynisch formuliert, der materielle Schatz, den diese Generation angehäuft hat, nicht der immaterielle. Ein Zitat aus dem Buch 7 Wege aus der Einsamkeit. Es muss ein Mental Health-Zeitalter beginnen. Gesundheit und Krankheit der menschlichen Seele müssen neu verstanden werden. Ein Zitat aus dem Buch Die neue Einsamkeit. Der Distress der Vereinsamung lädt harmlose Situationen mit Angst und innerem Druck auf und der wiederum schreckt andere Menschen ab. Die sorglose Offenheit, die zur zwischenmenschlichen Begegnung nötig ist, weil sie Neugierde, Austausch und Vertrauen initiieren kann, ist verloren gegangen. Ein Zitat aus dem Buch 7 Wege aus der Einsamkeit. Also setzte er seine Forschungen fort und stieß dabei auch auf die Arbeit des Sozialpsychologen Sheldon Cohen. Dieser hatte in einer Studie dokumentiert, wie viele Freunde und soziale Kontakte die Probanden einer Gruppe jeweils hatten. Mit ihrem Einverständnis rief er bei allen 276 Versuchspersonen gezielt eine Erkältung hervor. Er tröpfelte ihnen Grippeviren in die Nase. Cohen wollte herausfinden, ob die einsamen Versuchsteilnehmer eher krank wurden als jene mit guten sozialen Kontakten. Seine Ahnung bestätigte sich nicht nur. Cohen fand heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Erkältungskrankheit zu leiden, bei jenen, die wenig Kontakt zu Freunden, Verwandten und Mitmenschen hatten, 3-mal so hoch war. Seine Schlussfolgerung? Ob jemand anfällig für Krankheiten ist, hängt mit vielen Faktoren zusammen, Einen immensen Einfluss aber hat der Grad der sozialen Eingebundenheit. Ein Zitat aus dem Buch »Die neue Einsamkeit« über die Forschungen des US-amerikanischen Neurowissenschaftlers John T. Cacioppo.
Schon vor Covid-19 wurden in England und Japan ministerielle Posten für Einsamkeit eingerichtet. Andere Länder überlegen, nachzuziehen. Der Grund? Einsamkeit wurde als Superspreader unter den Krankheitsauslösern erkannt und damit für den Sozialstaat als teuer eingestuft. Laut einer Studie des Wissenschaftlichen Dienstes der Europäischen Kommission fühlte sich schon 2020 ein Viertel der EuropäerInnen einsam. Gerade unter Jugendlichen hat sich das Leiden darunter während der Covid-19-Pandemie stark gesteigert. Symptomatisch für das Erleben davon scheint die Protagonistin aus Otessa Moshfeghs Roman »Mein Jahr der Ruhe und Entspannung« zu sein. Um ihre Einsamkeit zu vergessen, schläft sie. Ein lebensgefährlicher Tablettencocktail ermöglicht einen für ein Jahr lang geplanten Schlafexzess. Obwohl er kein aufbauendes, sondern ein zynisches Buch ist, erlangte der Roman in den letzten Jahren Kultstatus. Was bei der sich häufenden Fachliteratur zum Thema von kurz vor Ausbruch des Virus besonders ins Auge sticht, an irgendeiner Stelle fällt in Bezug auf die Einsamkeit immer das Wort Epidemie. Einsamkeit scheint sich also schon vor Corona epidemisch ausgebreitet zu haben. Andererseits ist sie nichts Neues. Jede Einsamkeit ist das Produkt ihrer Zeit, schreiben Diana Kinnert und Marc Bielefeld in ihrem 2021 veröffentlichten Buch »Die neue Einsamkeit«. Für diese Folge des Gespenster-Podcasts sprechen wir im zweiten Gesprächsteil mit dem Autor und Journalist Marc Bielefeld sowie nun zunächst mit einem weiteren Autor eines der populären Einsamkeitsbücher der letzten Zeit, mit Professor Dr. Walter Möbius, der als Mensch und als Arzt bereits mehrere Generationen einsamer Menschen begleitet hat. Zusammen mit Christian Försch hat er 2019 das Buch »Sieben Wege aus der Einsamkeit« geschrieben, erschienen im Dumont Verlag, dem unter anderem sein viel beachtetes Arztbuch »Der Krankenflüsterer« vorausging. Herr Möbius, schön, dass Sie dabei sind. Ich würde gerne zunächst eine Frage an Ihre Lebenserfahrung stellen. Sie sind noch vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, haben viele PatientInnen, darunter auch TerroristInnen und prominente PolitikerInnen betreut. Haben Sie die Einsamkeiten der verschiedenen von Ihnen durchlebten Epochen unterschiedlich empfunden?
Man empfindet als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener in den 40er, 50er Jahren, während des Studiums, nachher an verschiedenen Kliniken tätig, die Einsamkeit natürlich sehr unterschiedlich. Mein erstes Erlebnis geht eigentlich auf die Kindheit zurück. Das war aber 1944, als ich mit der sogenannten Kinderlandverschickung von Bonn nach Schlesien zusammen mit einer Schulklasse gegangen bin, und ich habe dort in den ersten Tagen entsetzliches Heimweh gehabt. Gott sei Dank ist ein anderer Junge und ich bei einer sehr liebevollen Bauernfamilie untergebracht gewesen, die das schnell erkannt haben und einfach durch liebenswerte kleine Gesten und auch nicht zu sehr in uns dringen, so gut das aufgefangen haben, dass ich dann nach kurzer Zeit eigentlich mich dort, ich glaube, man kann das sagen, auch zu Hause gefühlt habe.
Haben Sie aber auch viel Glück gehabt, ne? Es gibt ja auch sehr andere Geschichten von Kinderlandverschickungen.
Ja, wir haben sehr viel Glück gehabt. Vor allen Dingen, wir waren ja ein Jahr lang dort auf diesem Bauernhof. Ich war ein halbes Jahr mit dem anderen Jungen zusammen. Der wurde aber dann von seinen Eltern zurückgeholt. Und ich war dann alleine auf dem Hof, aber Schule und unser Lehrer, hier ein Bonner Volksschullehrer, hat eigentlich immer uns so im Auge gehabt und auch irgendwo geholfen, wenn es mal irgendwo knirschte, in irgendeiner Form. Und dieses Glück, von dem Sie sprachen, das ist eigentlich das, was genau eigentlich die Antwort ist, wenn jemand sich einsam fühlt und das auch als schmerzhaft empfindet, kommt er in vielen Fällen, vor allen Dingen Kinder, dort nicht alleine heraus. Er braucht dann wieder das, was ganz wichtig ist in der Kommunikation der Menschen, jemanden, der ihn versteht, der mit ihm spricht, der sich um ihn kümmert. Und das sich um einen kümmern, das zog sich wie ein roter Faden auch später durch mein Leben. Und ich muss wirklich sagen, ich habe zwar einige Erlebnisse gehabt, auch mal einen schweren Unfall, wo es sehr knapp war, aber cum grano salis gesagt, Glück habe ich eigentlich immer gehabt und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Dankbarkeit, haben Sie, glaube ich, geschrieben, sei eine gute Medizin gegen Einsamkeit. Nun haben Sie gerade aber auch den Zweiten Weltkrieg erwähnt, in dem ja unvorstellbar schlimme Einsamkeiten durchlitten wurden. Eigentlich ein totales Einsamkeitsfiasko. An erster Stelle natürlich in Konzentrationslagern, aber auch darüber hinaus, wie in allen Kriegen durch Flucht und andere menschenverachtende Situationen. Warum wurde trotzdem das Einsamkeitsempfinden immer stärker? Oder sehen Sie das überhaupt so?
Da sind wir ja schon an einem der Kerngebiete, wodurch entsteht Einsamkeit. Das ist natürlich das große Gebiet der Krankheiten. Das ist das eine. Und Krankheiten kann man im Grunde genommen auch nur wirklich gut behandeln. Oder Patienten, die krank sind, kann man es auch so vielleicht besser noch ausdrücken. Wenn man erkennt, was die Krankheit mit diesem Menschen macht. Krankheit und dann macht die Leute ein oder kann die Leute einsam machen. Und ein Arzt muss versuchen, gerade das irgendwie zu erkennen und dem Patienten zu helfen. Das ist nicht immer möglich. Und das ist gerade, hat sich das in der Pandemiezeit jetzt so zugespitzt. Ein Beispiel nur, Krankenhaus XY in irgendeiner Stadt in Deutschland. Alte Dame mit Kindern und Enkelkindern liegt im Sterben. Und es ist nicht möglich gewesen, ich kann da mehrere Beispiele anführen, für die Angehörigen, die sterbende alte Dame noch einmal zu besuchen. Das war für die Sterbende sicherlich auch ganz, ganz schrecklich. Aber irgendwann war das Leben für sie zu Ende. Sie hat dann noch ein paar Zeilen hinterlassen, dass sie eigentlich ganz ruhig jetzt davon geht. Aber für die Kinder und die Enkelkinder ist das ein Riesentrauma. Die haben das bis heute nicht überwunden. Das ist das eine Beispiel. Und dann hat es sich ja in geradezu dramatischer Weise zugespitzt in den Altenheimen. Und ich kenne viele, viele Leute, die sich um Alte in Altenheimen kümmern. Ich habe auch erlebt, wie eine alte Dame, jetzt nicht in der Pandemie, aber vorher haben wir das in unserem Buch beschrieben, da brach plötzlich im Altenheim der Norovirus aus. Und das war eine solche Katastrophe und diese alte Dame war dann, die sonst topfit war, mental und eigentlich auch körperlich, denn sie spielte noch einmal in der Woche Bridge, die hat dann irgendwo das nicht mehr ausgehalten, diese komplette Isolation. Das ist ja so ein Stichwort, über das wir vielleicht dann noch etwas sprechen können. Und dann hat sie sich, die nie dazu geneigt hat, depressiv zu sein, soweit ich das ganz gut habe recherchieren können, die hat dann irgendwann ihrem Leben ein Ende bereitet und sagte, so kann ich nicht weiterleben und ist dann auch gestorben. Und das Isolieren von alten Menschen in Altenheimen, das ist nach wie vor immer noch ein riesiges Problem. Weil ja sowieso schon schwierig genug ist, wenn jemand im Altenheim ist, kommen die Kinder noch oder die Verwandten oder die Freunde. Oder sitzt man nur herum und es passiert nichts. Und diese Form des Alleinseins dann, das ist auch schon ein für die gesamte soziale Struktur, die man als alter Mensch dann irgendwann aufgebaut hat, dann das bricht alles zusammen und die Leute sind dann nur noch traurig. Und das, muss ich sagen, ist nicht sehr gut gelaufen, vor allen Dingen nicht, nachdem es jetzt auch schon wieder schwierig wird mit Besuchen und vorher testen und all diesen Auflagen, die da sind. Man hätte meiner Ansicht nach schon im Frühjahr dieses Jahres, also 21, spätestens im Sommer, sich viel mehr drum kümmern können, müssen. Über die Kinder und Schule, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber das ist das, was ich so kritisieren würde an dem ganzen System bei uns.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie mit einem Anbieter in Verhandlungen waren, um Tablets für Altenheime bereitzustellen. Sind Sie in dieser Beziehung mediengläubig? Hätte das geholfen?
Also es ist keine Lösung für jemanden, der im Sterben liegt. Also das war damit auch nicht gemeint. Ich wollte, weil ja viele Leute, die sind ja bettlägerig und sagen wir auf den Pflegestationen im Altenheim, die dann telefonieren konnten. Aber ich weiß, dass das später auch einzelne Altenheime gemacht haben, dass sie über Tablet die Pflegenden ein Tablet haben, dann das zum Beispiel der Frau Schmitz reingereicht haben und sie haben dann mit den Angehörigen reden können, sozusagen von Angesicht zu Angesicht. Das ist schon ein Unterschied, ob Frau Schmitz das kleine Enkelchen, was vielleicht jetzt 3 Jahre alt ist und das sagt, hallo Oma, oder ob man mit den Kindern ein vielleicht auch ernsteres Gespräch führt oder etwas Lustiges erzählt, ein paar Bilder zeigt. Also wenn jemand im Sterben liegt, ist das natürlich absolut keine Lösung. Und da würde ich auch immer sagen, der einsame Tod, den viele Menschen erlebt haben, in den letzten 2 Jahren oder in den letzten knapp 2 Jahren im Altenheim. Das ist schon sehr, sehr traurig gewesen. Und das Tablet sollte nur eine Form sein, um vorübergehend wieder ein bisschen von Angesicht zu Angesicht reden zu können. Und das hat in diesen Heimen, wo das praktiziert wurde, geklappt. Man muss immer dann auch die Situation der Pflegenden sehen. Wenn eine Pflegende für 30 alte Menschen verantwortlich ist, dann wird das sehr, sehr schwierig. Aber in besonderen Fällen hatte ich mir so vorgestellt, wäre das eine ganz schlechte Idee gewesen. Aber ich bin da leider nicht mit durchgedrungen.
Einerseits 30 zu Pflegende und eine Pflegerin, andererseits bieten viele Pflegeheime ja gar kein Internet für BewohnerInnen an. Auch das hat die Pandemie ans Licht gebracht. Ihr Buch 7 Wege aus der Einsamkeit erschien 2019 in einer Zeit, in der Einsamkeitsliteratur boomte. Ich denke an Lars Svensens Philosophie der Einsamkeit oder auch die Biografie der Einsamkeit der medizinischen Historikerin Faybound Alberti, um jetzt nur eine kleine Auswahl zu nennen. Was besonders auffällt in all den Veröffentlichungen jener Zeit, also unmittelbar vor Ausbruch von Covid-19, wird von Einsamkeit als Epidemie gesprochen. Wie erklären Sie, Herr Möbius, sich dieses seltsame Zusammenfallen zweier Epidemien bzw. Pandemien?
Wenn man mal zurückgeht ans letzte Jahrhundert, 1918 bis 1921 mit der großen spanischen Grippe, da hat es natürlich nach dem Ersten Weltkrieg, wo ja ganz Furchtbares auch passiert ist, war das sozusagen nochmal das i-Tüpfelchen, weil viel andere Sorgen waren nicht so in der Form beschrieben worden. Aber es gibt immer wieder Berichte, auch zum Beispiel von Ernst Wiechert, der beschrieben hat eine Geschichte eines Lehrers, der gemobbt wurde und dann wirklich auch einsam und alleine irgendwo nachher im Krieg ist, dass da haben die Literaten schon das erkannt. Und das liegt ja auch im Altertum gab es das mit Sicherheit. Nur jetzt hat es sich so zugespitzt. Warum? Erstens, weil die Gesellschaftsstrukturen sich verändert haben. Das, was früher die Familie auffing, eine Großfamilie, wo unter einem Dach Großeltern, Eltern und Kinder lebten, das gibt es ja nur noch ganz, ganz selten. Und hinzu kam, glaube ich, auch die Entwicklung dieser Alterspyramide, dass immer mehr Menschen auch sehr viel älter werden. Und jetzt kommt noch Krankheit dazu. Wir haben 2019 über diese Norovirus-Epidemie gesprochen. Das war ja umschrieben, aber es gab an vielen Stellen solche Epidemien, wo dann wirklich absolut Quarantäne herrscht. Und die Gesellschaft hat inzwischen erkannt, weil eben so viele betroffen waren, dass eben sowohl in England, also wie auch in der Schweiz und auch bei uns und auch mit Sicherheit in vielen anderen Ländern, wo das aber nicht so aufgeschlüsselt wurde, dass eben zum Beispiel in der Schweiz ein Drittel der Menschen sich einsam fühlen. In guten Zeiten kommt das nicht so zum Tragen, aber wenn dann plötzlich so eine Pandemie über die Bevölkerung sozusagen hereinbricht, dann muss ja zwangsläufig mit Quarantänemaßnahmen versucht werden, das einzudämmen. Wir wollen jetzt nicht über die gesundheitlichen Dinge da sprechen, aber die Einsamkeit wurde stärker empfunden und ist meiner Ansicht durch die auch viele Maßnahmen und Gesellschaftsstrukturen noch mal ganz besonders in den Vordergrund getreten. Und 2019 war mit unserer Geschichte, die wir da beschrieben haben, in unserem Buch über diese Norovirus und der alten Dame, das war ja im Grunde genommen sozusagen eine Art Menetekel, so habe ich das mal genannt. Und dann kam dann eben ab 20 die Pandemie, damals war es das Norovirus und jetzt ist es das Coronavirus gewesen. Und es wird immer wieder mal wahrscheinlich solche Dinge geben. Und wie man das dann letztlich verhindert, das weiß ich nicht. Aber es hat sich ja auch gerade gezeigt, um auch mal was Positives zu sagen, dass die in der Pandemiezeit sich auch viele Dinge wieder so zusammengefunden haben, dass einzelne Menschen, die alleine waren, gar nicht erst groß in dieses Gefühl, ich bin absolut einsam, gekommen sind. Es gab kleine Selbsthilfegruppen, Familien haben sich organisiert, Häuser haben sich dafür stark gemacht, älteren Leuten zu helfen. Also es ist ganz viel passiert nebenbei. Aber es ist natürlich wenn man alleine sieht, wie viele Leute erkrankt sind und wie viele Tote wir zu verzeichnen haben durch Corona, dann ist das schon ziemlich erschütternd gewesen. Ne?
Wie ist es denn mit dem Stress als Symptom? Sie haben zum Beispiel geschrieben in Ihrem Buch, die langfristigen Folgen von Dauerstress sind inzwischen gut erforscht. Nervenzellen sterben ab, Neurone wachsen langsamer nach, das Immunsystem nimmt Schaden, was Infektionen und Krebserkrankungen begünstigt. Könnte man so weit gehen, zu sagen, dass der unglaubliche zivilisatorische Stress, den wir haben, unsere Resilienz so stark in Anspruch nimmt, dass wir auch empfänglicher werden für so etwas wie eine Virusepidemie? Oder geht das aus ärztlicher Sicht viel zu weit?
Sehr gute Frage. Also ich glaube, wenn wir noch mal ganz kurz auf den Stress zu sprechen kommen. Im Stress werden ja Stresshormone freigesetzt, die in einer Gefahrensituation, das ist ja seit Urzeiten so viel Kraft aktiviert wird durch die Katecholamine, nennt man das ja, nicht? Das sind also Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, das momentan ganz kurzfristig die Kraft immens steigert. Man kann einfach schneller fliehen. Das war ja für die Flucht ganz entscheidend in der Frühzeit der Menschheit. Ein Tier, das gestresst wird, also ein Reh zum Beispiel wird von Wölfen gejagt, die können ja unvorstellbar schnell sich so aktivieren, dass die Flucht dann unter Umständen ja auch gelingt. Aber das geht nur vorübergehend. Irgendwann erschöpft sich das System, vor allem ja auch die Nebenniere, und dann bricht das Ganze zusammen. Und wenn wir jetzt vom Dauerstress sprechen, das heißt also jemand, der laufend, zum Beispiel ein Manager oder ein Chefredakteur einer Zeitung, ein Chef einer großen Anwaltskanzlei und selbst Ärzte, wenn die laufend gefordert werden oder überfordert werden und wenn gefordert wird, immer noch ein bisschen mehr Leistung zu bringen, dann erleben wir das, was man sehr häufig sieht, dass Manager am Stress sterben. Die kriegen einen Infarkt, sie haben hohen Blutdruck. Und das hat sich, glaube ich, ein bisschen ja in den letzten Jahrzehnten, wenn ich das im Krankenhaus so sehe, was sich da geändert hat, da einiges hat sich da in der Richtung getan. Und der Stress auf die Dauer bringt eben als Negativum, hat er mit Sicherheit einen Einfluss auf das Immunsystem, das dann geschwächt wird. Und da kann es durchaus sein, dass man dann auch anfälliger ist. Man hat das früher auch sehr viel beobachtet bei Jugendlichen, die viel Sport machen, im Rahmen der Polio-Epidemie, also der Kinderlähmung. Da war ja ein oberstes Gebot, massive körperliche Anstrengung unbedingt zu vermeiden, damit eben diese Poliomyelitis nicht das sporttreibende Kind oder den Jugendlichen sozusagen überfällt. Und Stress ist ein gutes für den akuten Fall. Es gibt ja auch den sogenannten Eustress. Das heißt, also wenn man zum Beispiel auf die Bühne tritt als Schauspieler, als Vortragender auf einem Kongress oder bei einem Plädoyer eines Anwalts vor Gericht, dann ist der auch in gewissem Maße etwas gestresst. Das ist aber positiv, weil er dann zur Hochform aufläuft. Wenn wir vielleicht noch ganz kurz ergänzen sagen, jetzt, wenn wir jetzt den Dysstress haben, also der Schauspieler oder der Komödiant oder der Sänger, der jetzt merkt, dass er nicht mehr so ankommt, das Publikum vielleicht auch, er wird kritisiert und dann kommt eine negative Situation dazu und dann passiert etwas ganz Schlimmes oft, dann wird gesoffen.
Sie schreiben, Einsamkeit bliebe oft unerkannt, würde versteckt, sie sei hinterhältig, aber eben allgegenwärtig. Diana Kindert und Marc Bielefeld schreiben, Einsamkeit sei nicht sexy, sondern irgendwie peinlich, weil sie soziale Inkompetenz signalisiert. Es scheint also mit diesem Gefühl ein noch viel größeres Stigma als mit anderen psychosomatischen Erkrankungen verbunden zu sein. Also wird die Einsamkeit meistens versteckt. Jetzt können Sie aber als Arzt ja Einsamkeit relativ gut aus dem Versteck holen. Sie haben schon verschiedene Situationen angedeutet und es gab anscheinend ja auch vor der Pandemie das weit verbreitete Phänomen, dass ältere, einsame Menschen sich Arzttermine geben ließen, nur um im Wartezimmer ein bisschen zu plaudern, also ein wenig Gesellschaft zu erfahren. Was ist Ihre Einschätzung? Warum haben Ärzte und Ärztinnen nicht viel mehr auf das Problem sowie auf fehlende Therapiemöglichkeiten hingewiesen?
Das kann man ganz gut erklären. Schon in dem Ende der 80er Jahre, 86, 87, war eine große Studie in den USA und da haben wirklich 9 von 10 Patienten gesagt, meine Beschwerden will der Arzt gar nicht mehr so richtig hören. Das ist eine große Studie gewesen. Und das heißt also, das ärztliche Gespräch hat gar nicht mehr richtig stattgefunden. Und was bei mir ankommt, in den letzten 25, 30 Jahren, es wird immer wieder geklagt, ich komme in die Praxis und die Ärzte haben keine Zeit. Das darf man nicht verallgemeinern. Aber die Klagen sind sehr, sehr oft. Und es ist natürlich sehr einfach, schnell mal ein Computertomogramm, ein Kernspin zu machen. Aber eine halbe Stunde mal nach den Ursachen der Erkrankung zu fragen, das ist ein bisschen verloren gegangen. Und mit dieser Meinung bin ich wirklich auch absolut d'accord mit einem berühmten amerikanischen Kardiologen, Levine heißt er. Der hat ein Buch geschrieben über die verlorene Kunst des Heilen, The Lost Art of Healing. Und in diesem Buch beschreibt er sehr, sehr gut und sehr anschaulich, dass das schon also die letzten 30 Jahre sehr, sehr großes Problem auch in den USA geworden ist. Wenn man dann, ich habe das mal in den Vorlesungen immer meinen Studenten gesagt, er sagte, ihr könnt mit einem guten Anamnese, also die Vorgeschichte, so viel erfahren. Und ich habe dann immer, wenn die dann so mich etwas, ansehen, der sagt uns da viel, aber ich muss doch wissen, wie schnell ich jetzt das und das Technische beherrschen muss oder ausführen muss, habe ich immer Antiphon aus Korinth im 4. Jahrhundert vor Christi zitiert. Da habe ich dann gesagt, da hatte Antiphon hatte in Korinth ein Schild an seinem Haus stehen, der war ja Arzt. Hier werden Menschen mit Worten geheilt. Das ist natürlich, wenn man sich das mal vorstellt, wenn auf der anderen Seite jemand gestresst ist oder sagen wir, hat Sorgen beruflicher Art. Und jetzt hat er irgendwie ein Druckgefühl auf dem Brustkorb. Nennen wir mal einen 50-jährigen Angestellten in einer gehobenen Position. Jetzt kommt er zu seinem Arzt und merkt irgendwo, dass der gar nicht dem richtig zuhört. Und er sagt, ja, ich will jetzt nur mal, dass wir mal ein EKG schreiben und dann muss ich auch schon wieder los. Nein, das ist natürlich nicht der richtige Weg. Ich muss erst mal hören, was ist denn los überhaupt? Wieso ist er so gehetzt? Warum hat er so viel Angst auch? Und wenn ich dann nicht mit ihm spreche, dann kommen die Stresshormone unter Umständen in bedrohlicher Weise. Und wenn dann kein gutes Vertrauensverhältnis besteht zwischen dem Patienten und dem Arzt, oder Patientin und der Ärztin. Sie merken jetzt schon den kleinen Unterschied. Aber ich darf das so sagen, wie ich es am Anfang schon ausgedrückt habe. Wenn dann kein Vertrauen besteht, dann ist im Grunde genommen die ärztliche Kunst auch an ihre Grenze gekommen.
Gespräch und Zuhören, also als wichtige Anamneseinstrumente. Ich habe mir von Ihnen außerdem den Satz notiert, meine Hände sind meine zweiten Augen und würde daher gerne noch über die sinnliche Qualität des Tastens und Berührens sprechen. Dass Menschen, die berührt werden, weniger einsam sind, wurde durch mehrere Studien dargestellt. Andererseits wird gerade im medizinischen Bereich, teils auch aus Angst, etwas falsch zu machen, immer weniger mit den Händen untersucht, also auch immer weniger berührt. Denken Sie, dass es Möglichkeiten gibt, die Qualität von Berührung wieder mehr anzuerkennen? Es würde ja unter Umständen schon viel ausmachen, wenn jeder oder jede sich 10 Massagestunden im Jahr verschreiben lassen könnte, statt Massage weitestgehend aus dem Therapieprogramm zu streichen.
Massage ist was sehr, sehr Gutes in jeder Beziehung. Zurück zu dem Arzt. Ich habe sehr häufig erlebt, dass alleine das Halten einer Hand und vielleicht ein bisschen den Arm streichen, so eine Geste, die man ja mit Kindern, jeder, der Kinder hat oder gehabt hat, weiß das, dass man ein Kind mit Berühren sehr schnell auch beruhigen kann, wenn es sich wehgetan hat. Oder man pustet den Schmerz weg. Aber ein kranker Mensch, der nicht berührt wird, der wird das sehr schnell empfinden und er wird immer dann lieber zu jemandem gehen, wo er weiß, dass der anders eingestellt ist und das auch noch kann. Und die Kunst der ärztlichen Untersuchung, ein Bauch abtasten, eine Schwellung, eine Entzündung entdecken, einen Lymphknoten, der plötzlich wegweisend ist, irgendwo, der verändert ist, nachzuweisen, ist ja keine große Geschichte. Eine körperliche Untersuchung geht relativ rasch. Abhören und so weiter gehört auch dazu. Aber ich bin jetzt beim Tasten. Wenn ich mir zum Beispiel nur vorstelle, wenn jemand zum Beispiel einen Gasbrand hat, der hat sich verletzt im Garten, das Gasbrandbacillus hat jetzt das Bein irgendwo betroffen, dann genügt es ganz kurz nur mit 2 Fingern auf die überwärmte, entzündete Haut zu tasten. Und dann fühlt man so eine Art Knistern, so als würde man Zigarettenpapier so ein bisschen hin und her falten. Dieses Knistern sind kleine Luft- oder Gasbläschen und das kann man blitzschnell diagnostizieren. Und wenn das irgendwo passiert, auf dem Lande, früher war das ja sehr häufig, dann muss man sehr schnell reagieren und das kann man dann verifizieren durch ein Röntgenbild und dann auch entsprechend muss therapiert werden. Also ich will nur mal ein extremes Beispiel sagen, was das Berühren einer Hautfläche oder auch ein Abtasten der Leber oder der Milz oder eine akute Appendizitis mit einem sogenannten Loslassschmerz. Es sind ganz viele Dinge, die man sehr schnell damit diagnostizieren kann, in die richtige Richtung dann weiter auch die Therapie beeinflussen kann. Das ist eine mehr diagnostische Maßnahme, aber die sozusagen vertrauensschaffende Geste, das ist jetzt dem Menschen, der Angst hat, der Sorgen hat, der traurig ist, kann man mit Berühren, vielleicht die Hand etwas streicheln, zumindest etwas, vielleicht sogar in dem Kranken bewirken, dass er ein wenig zur Ruhe kommt.
Also ein großer Appell für die zweiten Augen, die uns durch die Pandemie nicht abhanden kommen sollten.
Ganz sicher.
Dr. Walter Möbius ewig unterhalten. Aber nach diesem Augenplädoyer machen wir einen Cut, um wie angekündigt auch noch das Gespräch mit Marc Bielefeld zu präsentieren. Er ist Journalist und Autor unter anderem des Buches Wer mehr hat, mehr mit EE. Wer mehr hat, braucht weniger über den Rückzug auf ein altes Segelboot. Mit Einsamkeit, so dachte er, hätte er nicht unbedingt so außergewöhnlich viel zu tun. Bis Diana Kinnert, Autorin und bekannte junge Politikerin, auf ihn zukam und ihn bat, an einem Buch mitzuschreiben. Dabei heraus kam der Titel »Die neue Einsamkeit«. Bei allen Publikationen der letzten Jahre zum Thema, und es waren, wie gesagt, viele, das am meisten und am neugierigsten diskutierte. Marc Bielefeld.
Ich habe im ersten Teil dieses Podcasts ja mit Professor Dr. Walter Möbius gesprochen, der 2019 das Buch »Sieben Wege aus der Einsamkeit« veröffentlicht hat. Dabei habe ich thematisiert, dass es in den Jahren unmittelbar vor der Covid-19-Pandemie einen Boom an Einsamkeitsliteratur gab. Und was besonders auffallend daran war, ist, dass überall im Zusammenhang mit der Einsamkeit das Wort Epidemie auftauchte. Das ist jetzt wiederum auch in Ihrem Buch »Die neue Einsamkeit« der Fall. Wie erklären Sie sich denn dieses Zusammentreffen von zwei Epidemien, die sich zu Pandemien auswuchsen? Sind das zwei Seiten sozusagen einer fragwürdigen Medaille? Ist Einsamkeit die seelische Krankheit und Covid-19 die körperliche Version davon?
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, dass der Begriff der Epidemie praktisch auf zwei Ebenen praktisch des Weges kam und ja auch relativ plötzlich das Feld der Einsamkeit wurde ja auch tatsächlich vor der Corona-Pandemie erstmals in diesem Rahmen diskutiert und kam auf die Bühne der Diskussion sozusagen. Und dann haben sie sich ja verquickt. Das eine bedingt das andere. Corona hat natürlich zu sehr viel mehr Einsamkeit geführt. Ich denke, das ist einfach, war überhaupt nicht vorauszusehen. Corona hat ja viel, das Wort Brennglas ist häufig gefallen, hat vieles verstärkt, an die Oberfläche gespült, vieles sichtbar gemacht, was vorher eben nicht so sichtbar war. Und diese beiden Themen, ja, ich möchte mal sagen, die laufen wie auf zwei parallelen Spuren so direkt nebeneinander und haben sehr viel miteinander zu tun, aber in manchen Bereichen eben auch gar nicht. Da gibt es sehr viele Berührungspunkte. Das eine verstärkt das andere. Corona verstärkt sicherlich die Einsamkeit. Aber es gibt Schnittmengen, aber es gibt eben auch Felder, wo beide eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Also ich glaube, wir hätten das Buch genauso schreiben können, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Und es hätte, glaube ich, genauso eine Relevanz gehabt. Corona wirkt, sagen wir mal, wie ein Verstärker, wie ein Katalysator noch.
Was sind denn die Sachen, die dann tatsächlich unter dem Brennglas deutlicher wurden?
Naja, zunächst einmal hat ja Corona einfach zur Abstandswahrung geführt. Also es hat das Gegenteil von Nähe gefordert oder es wurde uns ja sogar verordnet, das berühmte Wort Social Distancing, Abstand halten, sich nicht mehr die Hände schütteln, geschweige in den Arm nehmen, sich begrüßen. Das sind ja Rituale, die einfach quasi uns weggenommen wurden oder verboten wurden oder man hat das auch aus eigenen Beweggründen nicht mehr gemacht, um aufzupassen. Das berührt es natürlich ganz stark und dadurch entsteht natürlich schon eben der Gegenteil zu Nähe, nämlich der Abstand. Das hängt natürlich sehr stark mit dem Einsamkeitsempfinden zu tun und insofern kam das Thema Einsamkeit allein schon durch diese neuen, ich sag mal, Gegebenheiten sehr stark auf die Bühne. Somit wurde Einsamkeit zum Thema und natürlich dann, wie durch die Lupe betrachtet, konnten wir es ja selbst sehen, in den Altersheimen, in den Schulen, in den Kitas, Homeoffice. Das hat das Thema natürlich für uns viel greifbarer und sichtbarer gemacht, wenn eben auch durch das Virus bedingt. Aber es wurde viel wirklich sichtbar und wir sprechen jetzt auch über Zoom. Da weiß man eben auch durch Versuche, dass die Reaktionen in einem Gespräch andere sind und die Gestik, die eben auch zur Kommunikation gehören, sind eben ganz andere, wenn man zum Beispiel über Zoom spricht. Das ist zum Beispiel, würde ich als Brennglas bezeichnen. Also sagen wir mal, die menschliche Kommunikation findet anders statt. Und natürlich hat die Kommunikation sehr viel mit Nähe, mit Abstand, mit Einsamkeit, mit Gemeinsamkeit natürlich auch zu tun. Da verändern sich Dinge. Komischerweise auch ganz anders. Also man mag ja meinen, da geht es dann schon wirklich auch um Formen der neuen Einsamkeit oder auch die neuen Medien, die eine Rolle spielen, dass Zoom-Meetings eher mehr Abstand bedeuten und mehr Distanz und es ist eben nicht so direkt. Das kann aber auch ins Gegenteil umschlagen. Man kann zum Beispiel, wenn die Kamera denn läuft und an ist, ist es wohl so, das hat man auch festgestellt, dass man die anderen Leute völlig hemmungslos beobachten kann. Also ob der eine nun einen Pickel im Gesicht hat. Also man starrt den anderen Leuten ins Gesicht. Man kann Leute ganz anders mustern. Das heißt, da geht sogar Abstand verloren. Der Mensch hat ja so bestimmte Abstandssphären. Also ich glaube, das kennt jeder von uns. Wenn fremde Menschen zu nah an uns rankommen, dann fühlen wir uns eben auch bedrängt. Da fühlt man sich unangenehm. Im Flugzeug ist es sicherlich, erträgt man das, wenn man da mit so vielen Menschen auf engem Raum stundenlang sitzt. Aber eigentlich mögen wir das nicht. Also da führt es sich praktisch ad absurdum. Aber diese neuen Medien führen auch dazu, dass der Abstand praktisch verringert wird. Oder man kennt das sicherlich auch durch die Streamings. Man kann sich die jungen Leute, früher haben sich Poster aufgehängt, die Bravo-Poster. Heute kann man die Leute ja wirklich beim Livestreaming verfolgen. Die Leute holen sich praktisch die Masse zu Hause ins Wohnzimmer. Das ist ja eigentlich weniger Abstand. Aber es führt dann im Endeffekt eben auch zu einem Kuriosum, dass es eigentlich sogar noch anonymer wird und dann eben sogar noch einsamer. Also es gibt viele, sehr viele Facetten, was diese ganze Sache anbetrifft.
Wir haben auch schon während des vorigen Gesprächs für diesen Podcast festgestellt, Einsamkeit gab es ja schon immer. Und es ist ja auch nicht umsonst, dass Sie Ihr Buch Die neue Einsamkeit betiteln. Was genau verstehen Sie denn jetzt unter dieser neuen Einsamkeit? Also das Austarieren des Einsamkeitsfaktors von sogenannten neuen Medien?
Ja, definitiv. Also da hilft es sicherlich mal zu gucken. Das kann sich jeder selbst fragen, was sind so die Klischees oder die gängigen Bilder, Assoziationen, die einem in den Kopf kommen, wenn man an Einsamkeit denkt. So haben wir auch das Buch begonnen. Und das sind natürlich schnell die stereotypischen Bilder. Das ist die Seniorin auf einer Parkbank, das ist die verwaiste Großstadtstraße, der leere Hinterhof, Plastiktüten, die durch die Straße wehen, ein einsamer Spaziergänger am Meer. Also das sind so die typischen Bilder, die einem in den Kopf kommen, an die man denkt. Allein da gibt es schon sehr viele Formen der Einsamkeit. Ist es die selbstgewählte Einsamkeit oder ist es die Einsamkeit, ja, in die man halt hineingelangt, ohne dass man es will? Das ist einfach die soziale Ausgeschlossenheit. Da gibt es ja auch viele Stellen oder zumindest einige Stellen in der Bibel, die das beschreiben, wo Jesus die Kranken heilt und dann findet er einen, der seit mehreren Jahrzehnten eben völlig krank da liegt und er fragt ihn, wie kann ich dir helfen? Und er sagte, du kannst mir nicht helfen, ich habe keinen Menschen. Und das hat auch mal Mutter Teresa gesagt, die schlimmste Form der Einsamkeit ist einfach unerwünscht zu sein, also nicht mehr gebraucht zu werden.
Ausgeschlossen sein aus einer Gemeinschaft.
Genau, also das sind schon die klassischen Einsamkeitsinterpretationen oder die verschiedenen Einsamkeiten, die da sind, aber die würde ich alle noch, wenn man es überhaupt so klassifizieren kann, als die gängigen, bekannten Formen der Einsamkeit betrachten. Bei den neuen, und jetzt komme ich eigentlich zu Ihrer Frage, da wird es dann wirklich komplexer und auch nicht so sichtbar und nicht so schnell nachvollziehbar. Wir wissen ja schon, dass wir alle heute vernetzter sind denn je und wir können uns eigentlich mehr austauschen als je zuvor, schneller auf den verschiedensten Ebenen. Ob es mal eben, allein das Handy hat ja schon dazu geführt, wir sind überall erreichbar, die Anrufe. Ich weiß mal, ich habe mal vor, ich glaube, das ist schon 15 Jahre her, in Neuseeland auf dem Berg gestanden und konnte meine Freundin anrufen und hab ihr gesagt, rat mal, wo ich gerade bin. Ich bin auf einem Berg in Neuseeland in 2000 Meter Höhe und da war Handynetz. Das ist heute völlig normal geworden. Man wundert sich schon, dass man in der Wüste kein Netz hat, so ungefähr. Also das heißt, wir sind viel erreichbarer. Hinzu kommen natürlich die sozialen Medien, die Social Media von Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter. Das heißt, die Möglichkeiten des Austauschs, der Kommunikation sind ja geradezu explodiert. Da müsste man natürlich erstmal, wenn man jetzt eine direkte Verbindung schafft, sagen, ja, ist ja wunderbar, jetzt sind wir alle sowas von miteinander verbunden. Aber es scheint ja doch so, dass es in vielen Teilen eben nicht der Fall ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Also je mehr die Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten, desto mehr schwimmt der Mensch auch in die Anonymität und eben in die, ja, man kann das Einsamkeit nennen, Vereinzelung, in die Abkapselung. Also da kommen wir schon eher in den Bereich, was wir oder wie wir die neue Einsamkeit begreifen. Und da ist natürlich wiederum ein riesiges Feld, wo wir, glaube ich, alle unsere Erfahrungen mitgemacht haben. Und das haben wir halt versucht, im Detail auszuloten.
Sie haben ja an einer Stelle geschrieben, wir sind eigentlich unfähig, die Tür zuzumachen in Bezug auf unsere Art des Medienkonsums. Also wir werden überall getraced. Das wiederum, diese Unfähigkeit, die Tür zuzumachen, habe ich gelesen als auch eine Gefahr zu einer Unfähigkeit der Intimität und die wiederum ja dann die Grundlage ist auch für ein Einsamkeitsempfinden. Also wenn ich unfähig bin zur Intimität, zum wirklich engen emotionalen Austausch, dann komme ich in dieses Loch oder in diese Welt der Einsamkeit rein. Wäre das so eine Lesart des Buches, der Sie zustimmen würden?
Ja, das würde ich schon sagen. Es ist ja wie mit vielen. Und das können wir eigentlich auf vielen beobachten. Also es ist einfach die Vielfältigkeit oder einfach die Masse der Phänomene. Nehmen wir mal Autos. Es hat einfach sehr viel auf sehr vielen Ebenen einfach zu diesem Massenphänomen geführt. Auch schon auf der dinglichen Ebene. Wir müssen ja nur die Joghurtregale im Supermarkt angucken, die Autos auf der Straße, am Ende die Menschen in der Welt. Radios, Klamotten, es hat überall zu Massenphänomenen geführt und nun hat es eben auch zu einem Massenphänomen auf nicht dinglicher Ebene geführt, nämlich zu den Möglichkeiten der Kommunikation. Und diese Masse, es gibt einen Satz, der heißt, die Vervielfältigung bringt am Ende das Ende der Vielfalt mit sich. Und da, glaube ich, steckt auch viel drin. Und das Verrückte ist eben, dass wir es, wie ich eben sagte, nicht auf der materiellen, dinglichen Ebene beobachten können, sondern eben auch, was unsere menschlichen Beziehungen angeht. Jeder kennt Tinder. Es ist ein oder hat zumindest eine Idee davon. Man wischt sich in Sekundenschnelle durch ein Füllhorn von potenziellen Partnern, muss man ja immerhin sagen. Das muss ja zu irgendetwas führen. Das ist ja schon relativ kurios, was da passiert. Und diese ja, dass eben alles zu einer Masse wird und so unglaublich anschwillt, das hat natürlich schon gewisse Folgen. Also eine Folge, ich weiß gar nicht mehr, wie der werte Forscher hieß oder heißt, wir haben sehr viele Studien drin, der hat sich schon früh damit beschäftigt, wie denn eigentlich die Beziehungen bzw. die Netzwerke zwischen Menschen aussehen. Er hat von Triaden gesprochen und das sind Bindungen zwischen Menschen, die sich relativ nahe stehen. Also wenn ein Mensch A zu Mensch B eine gute Beziehung hat und A zu Mensch C eine gute Beziehung, dann werden B und C wahrscheinlich auch eine sehr enge Beziehung zueinander haben. Da hat er also von starken Bindungen gesprochen. Und dann ist interessant, er hat sich damit beschäftigt, wie Netzwerke im beruflichen Alltag, in der beruflichen Mobilität aussehen. Ist aber schon relativ lange her. Den Begriff Netzwerk gab es noch damals gar nicht, so wie wir ihn heute verstehen. Das Internet gab es noch gar nicht. Er hat dann aber festgestellt, dass wenn menschliche Beziehungen eben mehr werden, dass vor allen Dingen für den beruflichen Erfolg eben nicht die starken Bindungen, die sogenannten transitiven Bindungen wichtig sind, sondern man ist erfolgreicher, wenn man schwache Bindungen pflegt, die dann eher zur Informationsübermittlung dienen, aber nicht dazu, intensive Beziehungen aufzubauen. Und zu pflegen auch, das ist ja auch ein wichtiger Begriff, Beziehung pflegen. Und wenn wir das natürlich auf die heutige Zeit übertragen, die Masse und die Vielfalt an Verknüpfungen in den heute real existierenden Netzwerken und dann daran denkt, dass uns zu Erfolg führt, wenn wir Beziehungen nicht intensivieren, sondern sie eher oberflächlich und glatt und schnell handhaben, dann wird dann, glaube ich, schon klar, was das bedeuten kann. Das heißt, da sieht eindeutig die Quantität über die Qualität. Also da gibt es ja wirklich die verrücktesten Phänomene. Wir haben dann auch nach Japan geguckt, nach Korea. Die Livestreamer, die dort so populär sind wie nie, das ist in Südkorea, da sind Menschen, die streamen ihr Leben den ganzen Tag live. Und die verdienen damit auch gutes Geld zum Teil. Und die lassen sich beim Essen filmen. Und die haben Tausende von Leuten, die sie abonnieren und zugucken. Das führt dazu, dass Leute zu Hause sitzen und essen alleine oder im Restaurant sitzen alleine und dabei auf ihr Handy starren und jemand anderen beim Essen zugucken. Das heißt, das gemeinsame Essen hat dort, ich will nicht sagen aufgehört zu existieren, aber auch diese Familienessen, das ist so zurückgegangen dort. Das heißt, die Leute haben Gesellschaft per Handy, per Livestream, während sie essen, damit sie nicht alleine essen. Also es führt zu wirklich, ja, ich möchte mal sagen, kuriosen, man könnte sagen modernen Auswüchsen, man könnte auch sagen beängstigenden Auswüchsen. Das ist natürlich eine Frage, wie man dazu steht.
Wir haben ja in unserem Vorgespräch auch den Podcast oder das Phänomen dieses Podcast-Booms als mögliches Symptom auch unserer Einsamkeitszeit benannt und festgestellt, ja, Moment, also Podcasts hört man ja auch nicht unbedingt in einer Gruppe von 20 Leuten und kuschelt sich dann zusammen und hört, ja, jeder hört denselben Podcast und am Ende tauscht man sich drüber aus, sondern diese Masse an Podcasts muss ja irgendwie doch von ziemlich einsamen oder zumindest alleine zeitverbringenden Menschen gehört werden.
Ja, also es gibt sicherlich Beispiele, wenn Leute zusammen im Auto fahren und einen Podcast hören, dann hat man auch eine gewisse Form der Gemeinsamkeit. Aber ich denke, viele werden sie tatsächlich auf Kopfhörer hören, wenn sie in der Bahn sitzen oder abends beim Einschlafen. Das ist vielleicht ähnlich wie beim Fernsehen, was man spätestens aus Amerika kennt. Da läuft der Fernseher den ganzen Tag und dient sicherlich auch dazu, eine Leere zu füllen. Sicherlich oberflächlich, da ist einfach die Berieselung dann gegeben. Beim Podcast hört man hoffentlich gut hin. Ist ja auch eine Form der Informationsbeschaffe, vielleicht sogar der Weiterbildung oder des Divertissements, wie auch immer. Aber klar, es ist mit Sicherheit ein einseitiger Austausch. Man hört ja zu, auch wenn die Gedanken im Kopf sicherlich arbeiten dabei, aber man tauscht sich nicht aus. Also hinzu kommt natürlich auch, dass manche Leute in so einem Gespräch, also die sich während des Podcasts unterhalten wie wir, das ist ja dann auch schon kein direktes Gespräch, während die Hörer das auch nicht direkt haben. Also es ist schon, wenn man jetzt an die Qualität der Beziehung denkt, ist da auch schon ein ganz schönes, sind ja viele, sie sitzen in Berlin, ich sitze hier draußen an der Elbe, es liegen viele Kilometer dazwischen. Trotzdem suggeriert es natürlich eine enge Situation, als ob wir in einem Raum sitzen und uns miteinander unterhalten, tun wir aber nicht. Das heißt, das ist auch schon vorgegaukelt. Und dann natürlich, wenn das Gespräch zu Ende ist, ja, dann ist es eben auch zu Ende. Dann kann man es sich nochmal anhören, aber man kann nicht mit den Leuten sprechen. Man kann nicht sagen, das denke ich dazu, toller Gedanke, das habe ich aber anders gesehen. Also es fehlt die Transitivität, es fehlt der Austausch. Also wir können uns das vielleicht so vorstellen, wenn es nur noch über Podcasts läuft oder nur noch über Fernsehen, dann geht ja was Unglaubliches verloren. Also da auch dort zählt, wenn es nachher zu einem Massenphänomen wird oder zu einem Status quo, zum Usus, dass man nur noch so oder über Facebook sich austauscht. Ja, es fehlt der Austausch. Man tauscht sich eben nicht aus. Es ist einfach eine Form des Konsums.
Ja, Unverbundenheit ist so ein Wort, was immer wieder in Ihrem Buch auftaucht. Ein anderer Satz, der mir hängen blieb, ist, die Seele muss als Organ des Leidens anerkannt werden. Gesellschaftlich ist das ja so. Nie gab es mehr heilende TherapeutInnen, Coaches und so weiter. Wie ist dieser Satz also gemeint? Ist das tatsächlich eher eine politische Forderung?
Da ist auch Diana Kinnert sehr belesen und sie hat das so erklärt, dass natürlich das Leiden erstmal sehr aus dem Industriezeitalter geprägt war und bis heute tatsächlich noch geprägt ist. Das heißt, man arbeitet sich den Rücken krumm und das kommt natürlich, weil es einfach sehr viel mehr körperliche Arbeit früher gab. Und es gab zwar die Begriffe, mir schlägt etwas auf den Magen oder mir ist etwas über die Leber gelaufen, so sagt man, glaube ich. Da klang das schon an, aber die Seele als Ort des Leidens war eigentlich wenig definiert. Es liegt ja auch schon da klar, wenn man natürlich einen Bandscheibenvorfall hat oder man hat einen Muskelriss oder man ist durch jahrelange Bergarbeit gezeichnet, das ist messbar, das ist auf Röntgenapparaten sehbar, da hat man krummen Rücken oder man hat Schwielen an den Händen. Es ist sichtbar, es ist messbar, die Welten der Gefühle sind es eben nicht oder nur ganz schwer. Und dann ist es natürlich auch naheliegend, dass man das nicht sagt, stell dich nicht so an und wieso bist du denn einsam und geh doch mal wieder unter Menschen. Es ist einfach sehr schwierig, diesen Begriff ja, medizinisch, psychologisch zu definieren, aber auch er ist nicht messbar wirklich. Und nichtsdestotrotz wissen wir natürlich und weiß man auch durch Studien, dass es krank machen kann. Einsamkeit wurde als Folter eingesetzt, die Isolierung, wissen wir ja auch. Ja, es wird gemacht, natürlich, klar. Und da sind wir natürlich ganz konkret bei Leiden. Das heißt, menschlichen Kontakt zu unterbinden, wenn es als Folter eingesetzt wird, da sind wir ja sehr direkt beim Leiden. Warum soll das nicht auch auf subtilerer Ebene zu einem Leiden führen? Und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, vielleicht nicht nur bei der Einsamkeit. Sie wissen ja selbst, wie viel Songs gibt es über die Liebe oder über die nicht gefundene Liebe. Das ist ja auch ein Gefühl, was natürlich auch eng mit der Einsamkeit zusammenhängt. Da ist es auch schwierig, aber dass es uns natürlich bewegt, wissen wir alleine, wie viel der Literatur, der Lieder, die über die Liebe geschrieben worden sind. Und häufig kommt auch dort die Einsamkeit zum Anklang. Aber aufgrund der neuen Phänomene, deswegen ist ja auch hier und da von einer Epidemie der Einsamkeit die Rede, die dann auch wirklich krank macht. Also man weiß, dass auch wiederum durch Versuche, dass soziale Isolierung, auch die Ausgeschlossenheit ist nicht einer, es ist einer der höchsten Stressoren oder der höchste Stressor, wie, glaube ich, die Medizin sagt, den es überhaupt gibt. Da wurden ja auch sehr viele Versuche mit gemacht. Zum Beispiel, ganz kurz, hat man Leute an einem virtuellen Ballspiel teilnehmen lassen, hat ihre Gehirnströme gemessen. Und ein sehr komplizierter Versuchaufbau, den ich hier gar nicht beschreiben kann, aber die Leute wurden dann plötzlich ausgeschlossen, als ob Kinder sagen würden, nee, du spielst nicht mehr mit, geh weg. Und dann sind Areale im Gehirn aktiviert worden, die sonst eigentlich bei einer Schlägerei aktiviert werden. Da kann man schon sehen, dass es tatsächlich sehr konkret mit Begriffen der Krankheit oder des Leidens, dass es damit zu tun hat, ganz klar.
Sie haben jetzt hergeleitet den Begriff der Gesundheit, die Prägung davon aus dem industriellen Zeitalter. Aber gleichzeitig ist es ja nicht so, dass wir annehmen würden, dass die auf Jahre ausgebuchten TherapeutInnen, die wir nie in so großer Anzahl wie jetzt gehabt haben, dass die sich um Rückenleiden kümmern. Also es ist ja eigentlich klar, dass die Seele als Organ des Leidens sehr viel Angriffsfläche bietet und es auch einen sehr großen Markt darum gibt. Was wäre denn jetzt so die Message daraus für Sie? Oder haben Sie über Szenarien gesprochen, wenn Sie sagen, es muss ein Mental Health Zeitalter beginnen, was anders aussieht, als es muss halt mehr TherapeutInnen geben? Wo geht's da lang?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Zahl der der Psychologen, der Psychotherapeuten hat, glaube ich, tatsächlich in starkem Maße zugenommen. Und wie wir alle wissen, die Praxen sind gut belegt, die Schlangen sind lang, man kriegt keine Termine. Das ist natürlich die eine Sache. Ich glaube, dass, was aber eben wichtig ist, dass auch die Menschen untereinander, man kann da auch, glaube ich, selbst zu einem, ich will nicht sagen, zu einem Therapeuten werden, aber es ist auch der Umgang miteinander, das berühmte Gemeinwohl, die Gemeinsamkeit, die eben zwischen den Menschen stattfindet. Und ich glaube, dass die Psychologen, die Psychotherapeuten eben wirklich sehr konkrete Probleme der einzelnen Menschen ja erstmal versuchen können, im Einzelfall zu begreifen und dann eben auch zu therapieren oder Wege zu finden, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, da ist auch jeder selbst gefragt, sich das Problem mal vorzustellen und es zu beobachten. Und das ist vielleicht dann auch schon ein Weg zur Bewältigung. So ganz konkrete Bewältigungsstrukturen gibt es eben nicht. Es gibt es vielleicht schon, aber eben nur zu einem gewissen Teil. Und ich glaube, dass einfach sich das Einlassen auf das Thema, dass das schon wichtig ist, dass man sich einfach mal Gedanken darüber macht. Was kann das eigentlich bedeuten? Und dann auch mal in seiner Umgebung guckt, stimmt, da findet das vielleicht statt. Man begreift die Welt eigentlich anders. Man begreift die Menschen ein bisschen anders, wenn man diese Gedanken mal zulässt oder sie einfach mal denkt.
Also doch eher eine Möglichkeit, im Privaten dieses Zeitalter der Einsamkeit wie neu zu lenken, als dass es jetzt zum politischen Auftrag würde? Oder haben Sie da, also Diana Kienert hat ja auch beratend in Großbritannien gewirkt, wo ein ministerieller Posten für die Einsamkeit entwickelt wurde oder geschaffen wurde. Gibt es denn solche Szenarien oder haben Sie auch über solche Szenarien für Deutschland gesprochen, was es da bräuchte in dieser Beziehung, um das Private, sozusagen die private Beschäftigung damit auch anders zu ermöglichen?
Ja, also nochmal ganz kurz zurück, wie man damit umgehen kann. Die Diskussion kennt ja eigentlich auch schon fast jeder. Das ist eben der Umgang mit den sozialen Medien. Wie oft benutze ich das Handy? Wie benutze ich das Handy, die sozialen Medien? Ich glaube, dass es da schon ganz wichtig ist, sich einfach bewusst zu sein und auch nicht nur kritisch, aber eben auch kritisch, sich zu fragen, zu was führt das eigentlich? Und ist da nicht eben auch ein anderer Umgang mit gefordert? Das kann und sollte jeder für sich selbst am Ende beurteilen. Aber es ist eben nicht einfach. Wir wissen ja selbst, wie oft wir zum Handy greifen und dass man sich darin sehr schnell verliert. Aber es geht, glaube ich, einfach darum, sich das wirklich bewusst zu machen, zu was das führen kann. Aber es gibt natürlich auch wirklich dann sehr konkrete Maßnahmen und da wird es dann eben doch politisch, beziehungsweise ist die Politik gefragt. Das fängt bei den Städten an. Wie sind Städte eigentlich strukturiert? Wie sind die aufgebaut? Ja, wir sind sie vielleicht gar nicht gewachsen, sondern wirklich auch wirklich gentrifiziert worden. Den Begriff kennen wir ja, die Gentrifizierung der Städte, der Stadtteile, der Bezirke, was vielleicht auch zu einer Gentrifizierung der Gefühle geführt hat, dass man dort gegenwirkt. Auf den Dörfern ist auch sehr interessant. Es gibt die Begriffe der sogenannten dritten Orte, die vor allen Dingen auf dem Land sehr stark geschwunden sind, wo Menschen zusammenkommen. Das muss nicht immer unbedingt die Kneipe sein, die berüchtigte. Das kann auch mal die Tankstelle sein. Also es sind auch soziale Netzwerke. Dafür ist es aber eben nötig, dass gewisse Infrastrukturen vorhanden sind, sprich, dass auch Geld vorhanden ist für Kinos, für natürlich für Verkehrsanbindungen, für verschiedene Einrichtungen, ob es nun Theater sind, also auch die ganzen kulturellen Stätten. Wenn die wegfallen, fallen die dritten Plätze weg. Und ich glaube, wenn wir nochmal auf den Begriff des Brennglases zurückkommen, das hat uns Corona ja alles genommen während der Lockdowns und dann hat man sogar in den Städten gesehen, was passiert. Dann hocken die Menschen allein zu Hause und dürfen nicht mehr raus. Das passiert vielerorts auf dem Land, auch ohne Corona. Da gibt es das nicht mehr. Der Friseur hat dicht gemacht. Da gibt es eben nur noch den Discounter. Da gibt es mehr den Metzger, wo man sich zum Schwätzchen trifft. Das liegt natürlich auch an einer fehlenden Infrastruktur, an fehlendem Geld am Ende. Und da, denke ich, ist dann tatsächlich die Politik gefragt, das dem eben auch entgegenzuwirken. Und da gibt es dann schon viele konkrete Ansatzpunkte, wo man dem Austausch zwischen den Menschen einfach unter die Arme greifen kann.
Ich möchte noch mal eine andere Seite ansprechen, nämlich die Möglichkeit positive Einsamkeit. Also die Art der Einsamkeit, die für kreative und forschende Konzentration nötig ist, zu üben. Manche haben in der Pandemiezeit ja ganz bewusst versucht, sich zurückzuziehen, um eben diese positive Art der Einsamkeit nutzen zu können für sich. Andere wollten es gern, haben es aber nicht geschafft, weil sie einfach nicht wussten, wie geht das denn? Wie kann ich mich denn zurückziehen? Wie kann ich denn mal ausschalten? abschalten. Sie sind jemand, der das schon öfters betrieben hat. So, unter anderem haben Sie auch in dem Buch Wer mehr hat, braucht weniger darüber geschrieben. Können Sie vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen? Wie schafft man dieses weniger brauchen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren?
Ja, das hängt natürlich auch irgendwo mit dem Begriff der Einsamkeit zusammen. Und dann wird er tatsächlich, kann man ihn sehr positiv verstehen, weil wenn man natürlich ständig ausgesetzt ist, ständig erreichbar ist, das führt ja auch zu einer Entfremdung von einem selbst. Und das heißt dann, wenn man die Einsamkeit so begreift und man sich mit sich selbst auseinandersetzt, weil er eben keine Ablenkung mehr ist, dann kann das natürlich auch sehr positiv sein. Das ist dann halt schon irgendwo die selbstgewählte und dadurch auch positive Einsamkeit, denke ich mal. Das kann die einsame Bergwanderung sein, aber das kann natürlich auch die Erfahrung sein, auf dem Segelboot sehr viel Zeit alleine zu verbringen, was ich tatsächlich gemacht habe. Und das war ganz interessant, da habe ich es, wobei man muss für die Leute sagen, für die Segler und auch für die Nichtsegler, ich bin nicht über die großen Ozeane gesegelt, wie Einhandsegler, die 2, 3, manche 8, 12 Monate allein ohne Land zu sehen auf dem Boot fahren. Das ist auch eine selbstgewählte Einsamkeit. Die haben das ja selbst so entschieden, dass sie das machen wollen und wagen wollen. Das war bei mir nicht der Fall. Ich bin dann Küstensegler, der in den kleinen Hafen angelegt hat und dort dann auch mal mehrere Wochen war. Und dann segelt man mal wieder weiter. Also so ein küstennahes Vagabundieren mit dem Segelboot, möchte ich es mal nennen. Aber natürlich, man ist alleine auf diesem sehr konzentrierten kleinen Raum eines Bootes. Man hat auch nicht die Ablenkungsmöglichkeiten, aber kein Fernsehen. Manchmal ist auch sehr schlechter Handyempfang. Also da hat man eigentlich zur Zerstreuung sehr wenig Möglichkeiten. Man hat aber das Boot, um das man sich kümmert, also sehr viel elementare Sachen, als sag mal, in den normalen Umlaufbahnen, wo man sich natürlich sehr viel zerstreuen kann. Das hat aber nicht zu einer Einsamkeit. Die Leute haben, war eine typische Frage, bist du nicht einsam auf deinem Boot? Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht einsam. Erstens liegen da andere Boote, ich kann mich mit den Leuten austauschen, ich habe zu tun, aber ich fühle mich auch nicht einsam, wenn ich allein an Bord bin und lese oder schlafe oder natürlich auch arbeite. Also die Konstellation auf diesem kleinen Kokon, möchte ich es mal nennen, mit Mast und einem Segel drauf, hat nicht dazu geführt, dass ich mich allein oder einsam fühlte. Das, und jetzt wird es komisch, als ich das wirklich mehrere Monate betrieben habe, bin ich dann mal von der dänischen Südsee, das ist so viele kleine Inseln, wo es dann auch tatsächlich sehr leer und einsam wird, vor allem im Herbst, bin ich dann mal nach Kiel gesegelt und bin dann mal in ein Einkaufszentrum gegangen, weil ich ein paar Sachen brauchte oder einfach mal gucken wollte. Und da hatte sie umgekehrt. Also da war ich geradezu vom Kopf gestoßen und habe da mich völlig befremdet gefühlt. Also da wollte ich wieder zurück in meine kleine Einsiedelei, möchte ich es mal nennen. Die hat mir viel mehr Geborgenheit, Nicht-Einsamkeit gegeben, als plötzlich da durch diese wuselnden Menschenmassen schon in Kiel, was ja keine Metropole in dem Sinne ist, mich dem auszusetzen. Also das hat es auf komische Weise umgekehrt. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, das ist natürlich auch etwas, und da wird der Begriff dann positiv, dass man sich eben mit sich selbst auseinandersetzt. Also eine schlimme Einsamkeit ist eben dann auch nicht nur die Entfremdung und die Unverbundenheit zu anderen Menschen, sondern die Unverbundenheit mit sich selbst ist vielleicht eine ganz schlimme Form der Einsamkeit.
Und ganz praktisch, wie geht das? Also müssen Sie sich dann auch erstmal überwinden, sich aus den Zusammenhängen rauszunehmen und zu sagen, ja, also wenn ich im Jahr wiederkomme, dann bin ich auch noch ein Mensch, dann wird mein soziales Netzwerk noch intakt sein. Dann werde ich wieder aufgenommen werden. Haben Sie da bestimmte Ängste, sich dann auch rauszunehmen? Oder spielt sowas gar keine Rolle? Also für viele Leute spielt es natürlich wahrscheinlich sicherlich eine Rolle, weil die denken, nee, geht ja gar nicht. Ich kann ja 2 Wochen gerade so, aber länger kann ich mich ja gar nicht entbehrlich machen oder kann ich ja gar nicht meine Zusammenhänge entbehren, weil ich vergessen werde, weil ich rausfalle dann.
Das ist eine gute Frage. Als ich das erste Mal gemacht habe, das war 2010, 2011, wo ich wirklich ungeplant, ich glaube, 8 Monate am Stück auf dem Segelboot war. Und da kam so nach 2, 3 Monaten kam schon die Fragen, wann kommst du eigentlich wieder? Naja, da war es auch noch nicht ganz so weit mit der Vernetzung. Also das war dann schon so, die Leute fragten, was machst du da eigentlich? Das geht doch nicht. Ich sagte, doch, das geht. Und ich bin ja auch nicht ganz weg, aber ich bin hier halt auf meinem Boot, hier oben auf den Inseln. Aber das war schon sehr, sehr komisch. Da haben Sie schon recht. Und das gilt dann auch sicherlich für die Arbeitswelt. Inwiefern muss man verfügbar sein oder in einem gewissen Wirkungskreis, Erreichbarkeitskreis, um noch teilzunehmen, um abrufbar zu sein? Oder die denken, ja, der Bielefeld ist sowieso auf seinem Boot, der ist weg. Da habe ich mir tatsächlich schon die Frage gestellt. da wiederum haben sich die Zeiten, man sieht auch, wie schnell sich die Zeiten ändern. Das wird heute kein Mensch mehr fragen. Du bist auf deinem Boot, ja, lass uns doch zoomen. Sie merken es selbst, da hat Corona auch zu sehr viel geführt. Der Begriff Homeoffice oder eben Boat Office hat schon dazu geführt, dass die Leute an vielen verschiedenen Stellen arbeiten und gar nicht mehr diese räumliche Präsenz unbedingt zeigen müssen, manchmal sogar gar nicht zeigen dürfen. Wie wahnsinnig. Aber es ist natürlich schon so, dass man dann eben manche Kontakte, persönlichen Kontakte, einfach dann nicht mehr hat. Je weiter das Boot weg ist, desto schwieriger ist es natürlich dann wirklich die Leute zu sehen. Desto mehr muss man reisen oder sie müssen einen besuchen. Das nimmt dann schon ab. Da aber auch haben natürlich die neuen Medien, die man natürlich auch keinesfalls nur verteufeln soll, haben natürlich auch tolle Möglichkeiten. Wenn ich meine Mutter anrufen will oder sie mich, dann ruft sie an, egal ob ich mit dem Boot in Spanien, Italien oder in Sizilien bin. Es sei denn, ich bin gerade 2-3 Tage auf dem Meer, da ist tatsächlich kein Empfang mehr. Aber man ist erreichbar und ist eben dann nicht ein Verschollener oder ein Eremit oder sowas. Das ist der eine Punkt. Der nächste ist natürlich auch, dass man unterwegs, das habe ich den Leuten auch gesagt, gute Freunde verliere ich so schnell nicht oder die kommen einen besuchen. Aber man trifft ja auch neue Leute. Das ist ja auch das Interessante. Und beim Segeln ist es zumindest so, man hat da natürlich immer das Thema Wind. Wie wird der Wind? Das ist der Gott da draußen. Also man muss immer gucken, woher kommt der Wind? Wie stark wird er? Kommt vielleicht ein Sturm? Man hat die Thema der Boote, endloses Thema. Da geht es dann um Segel, um Schoten und man hilft sich viel. Man sagt, oh, hast du mal den Schraubenzieher oder ich habe ein Problem mit dem Motor, kannst du mir helfen? Also es entsteht dadurch auch ein wunderbarer neuer Austausch. Es ist ja ein Hobby am Ende, wenn man kein Berufsseefahrer ist. Die denken vielleicht anders drüber. Man lernt auch sehr viele neue Menschen kennen und das war bei mir immer der Fall. Also ich war in keinster Weise einsam, sondern im Gegenteil, habe viele Kontakte geknüpft und das ist jetzt auch wieder der Fall. Ich werde ein ganzes Jahr auf dem Segelboot sein und allein durch die letzten Monate, die ich nicht am Stück, das kommt jetzt erst, auf dem Boot verbracht, da habe ich sehr viele neue Leute kennengelernt. Das ist eben auch häufig so, früher dachte man ist eigentlich nur verbunden, wenn man in der Stadt ist, in seinem Büro geht und in seinem normalen Umfeld ist, aber das Leben spielt sich auch woanders ab.
Und ist es dann so, dass das Segeln als Tätigkeit Sie auch davor bewahrt, trotzdem ständig wieder verfügbar zu sein? Also man könnte ja sagen, na toll, Sie sind im Boat Office, aber eigentlich haben Sie dasselbe Problem wie wir alle, nämlich dieser Überverfügbarkeit, der Unfähigkeit zum Rückzug. Und ist es dann gerade, sind es gerade die praktischen Anliegen, die das Boot sozusagen selbst hat, die Sie dann auch davor bewahren, vor dieser Überverfügbarkeit?
Es ist, glaube ich, schon was anderes, wenn man den ganzen Tag vorm Rechner sitzt. Da geht eben alles auf einmal, dann klingelt das Telefon und trotzdem sieht man die E-Mails, man sitzt am Schirm und es sind ja einfach sehr viele Tätigkeiten, auch bei mir, die, das ist übrigens auf dem Boot auch so, da sitze ich auch sehr viel vom Computer. Ich muss nun mal weiter arbeiten, ich bin leider kein Privatier, also ich muss weiter meine Brötchen verdienen. Wenn man den Rechner aber zuklappt dann und vielleicht auch mal das Handy einfach liegen lässt, dann ist es, glaube ich, komischerweise, wenn ich drüber nachdenke, schon so, dass die Erreichbarkeit auf dem Boot irgendwie abnimmt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum. Mein Handy habe ich ja trotzdem in der Hosentasche. Ich weiß auch nicht. Es ist, glaube ich, einfach, weil weniger um einen herum ist als in einer Wohnung, als in einer Stadt. Also es sind viele Dinge, das habe ich auch mal so beschrieben, es zählt mehr das, was nicht da ist, als das, was da ist. Und das führt, glaube ich, auch einfach zwangsläufig zu so einer gewissen Ruhe, Unabgelenktheit, Konzentration auf das, was eben da ist. Es ist nicht so viel. Da ist man mehr bei der Sache dort. Also so kann ich es, glaube ich, versuchen zu beschreiben, dieses Segelboot-Dasein. I want to be alone. I need to touch each stone. Face the grave that I have grown. I want to be. Before all the days are gone and darker walls are bent and torn, to pass the time of those who mourn, I want to be. Up the stair, past the eyes of those who care, who
can never be. Changes that were not meant to be, till the hours of my memory sing a song of love to me, to say you must never, never be alone. The tears of a silent rain seek shelter on my broken pane and run away, but I remain to speak the words that sing of alone. I want to be alone. I need to touch each stone, face the grave that I have grown. I want to be.
Gespenster Podcast. Eine Psychothriller-Serie über schwierige Gefühle.